BR Heimat lesen.
Watschen hinterm Altar. Suscipia Dominus Sacrificium, de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Amen. Du legst die nieder. Geschrieben ist es ja schon eine Zumutung, das lange lateinische Antwortgebet der Ministranten bei der Gabenbereitung, aber bring das mal auswendig einigermaßen über die Lippen als achtjähriger bayerischer Ministrant. Wenn ich das hingekriegt hab, dann kriegst das du auch hin, ermutigte mich mein Cousin, der Maingassner Hans, in tiefstem Borisch. Er hatte ein Jahr zuvor die gleiche Hürde nehmen müssen. Latein war nämlich vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 noch die allgemeine Liturgiesprache der katholischen Kirche. Verstanden hat niemand was, außer den Lateinlehrern vielleicht, aber das nahm man so hin, das war normal. Also habe ich es geübt, das Suscipiat, von der Früh bis auf Nacht, denn ich wollte unbedingt Ministrant werden. Ministrant. Ja, da war man wer, wenn man ganz vorne dabei war in der Reischammer Kirche und dem Pfarrer bei den heiligen Handlungen assistieren durfte. Da fühlte man sich wie auf einer Bühne. Die Zuschauer saßen andächtig und anerkennend in den Bänken. Man war auf jeden Fall etwas Besonderes, vielleicht sogar der Wichtigste nach dem Pfarrer und auf Augenhöhe mit dem Mesner. Und Kohle gab's auch. Ein einfacher Ministrant bekam 30-pfennige Monatspauschale und, wenn man Karriere machte, als Oberministrant sogar 60-pfennige. Was man sich da als kaufen kann beim Beck, schwärmte der Maingassner Hans. Und wir träumten schon von einer ganzen Tüte Lutschgürtel. Heute würde das den Kindern höchstens ein müdes Lächeln entlocken. Aber für uns Bauernburm war dieser Hungerlohn damals hochattraktiv, denn wir hatten weder Taschengeld noch irgendeine andere Möglichkeit, im Dorf Geld zu verdienen, außer mit Fluchen. Nach einigen Wochen Übungszeit brachte ich die lange lateinische Wortwurst endlich ohne Hänger hin. Aber bevor ich mich damit vor unseren strengen Pfarrer namens Trainer wagte, ging ich zuerst bei Maingassner Hans vorbei und betete ihm das Suspiziat vor. »Nicht schlecht. Jetzt musst du nur noch so hignieren dabei«, sagte er und deutete auf die Eingangstreppe. »Das mache ich nur im Ernstfall«, wehrte ich mich. Und eine Woche später, im Oktober 1961, war mein erster Auftritt in der Sonntagsmesse. Alles lief gut. Und dann kam der gefürchtete Suscipiat-Moment. Es war ganz still in der Kirche. Der Maingassner Hans und ich knieten auf den Stufen. Der Pfarrer hoch über uns vorm Altar bei der Gabenbereitung hörte genau hin bei unserem gemurmelten Bauernburm-Latein. Nur nicht hängen bleiben. Nicht so sehr wegen der Blamage vor der versammelten Gemeinde, nein, eher wegen dem Pfarrer. Aber bei meiner Premiere kamen wir zwei ganz gut durch. Er reagierte nur mit einem strengen Blick auf unser Genuschel. Und wir waren uns noch gar nicht bewusst, in welcher Gefahr wir schwebten, weil er auch ganz anders konnte, der Herr Pfarrer. Das wurde mir erst klar, als ich später einmal zusammen mit dem Wimmer Max beim Karfreitagsgottesdienst ministrierte. An Karfreitagen durfte nicht geläutet werden, weder die großen Kirchenglocken noch unsere kleinen Ministrantenkleckerl. Da mussten wir, anders als sonst im Kirchenjahr, Holzklappern bedienen. Das muss ich hier kurz erklären. Diese Klappern bestehen aus einem Stab, der durch ein Brettchen gesteckt ist und obendrauf einen kleinen, beweglichen Holzhammer hat, der nach beiden Seiten freischwingen kann. Wenn man das Gerät nun schnell hin und her bewegt, macht der Hammer auf dem Brettchen klack, klack. Obwohl unser Pfarrer Trainer hieß, hat er das nie mit uns trainiert. Und der Max war kein Naturtalent an der Klapper. Bei ihm erklang statt des gewünschten Doppelklacks oft nur ein verhungertes, einfaches Klack. Die Gesichtsfarbe unseres cholerischen Pfarrers ging schon ins Dunkelrote über, als wir ihn gemäß der Karfreitagsliturgie hinter den großen Hauptaltar begleiten mussten, wo er den Kelch mit dem Blut Christi in den Tabernakel einschloss. An dieser Stelle hätte es auch doppelklappern sollen. Aber wieder gelang es dem Max nur, den kleinen Holzhammer auf die eine Seite schwingen zu lassen. Klack! Da unterbrach der Pfarrer ganz unvermittelt seine heiligen Handlungen und gab dem Max eine gewaltige Watschen. Ich bin so erschrocken, dass mir fast meine Klappe aus der Hand gefallen wäre. Zum Glück nicht, sonst hätte er mir auch noch gleich eine geschmiert, jähzornig wie er war. Das Schlimmste aber war, dass wir zwei wieder mit dem Pfarrer nach vorne gehen und weiter ministrieren mussten, so als wäre nichts passiert. »Bloß jetzt nicht warnen«, raunte ich dem Max zu, der mit roter Backe dastand und bis zum Ende des Gottesdienstes durchhalten musste, die verfluchte Klapper in der zitternden Hand. Und daheim hat er nichts gesagt, damit er nicht nochmal einen erwischt. Denn die Eltern standen im Zweifel immer auf der Seite des Pfarrers. Seine Autorität hatte niemand anzuzweifeln. Der wär schon seinen Grund gehabt haben. Aber dann hatte der liebe Gott ein Erbarmen mit uns Kindern. Denn nach dem Pfarrer Trainer kam der Pfarrer Kiermeier nach Reischham und zog mit seinen beiden Schwestern in unser Pfarrhaus ein. Er pflegte ruhig und gelassen die Rituale der Kirche, goss bei der Taufe den Babys liebevoll das Weihwasser über den Kopf, legte segnend die Stola um die Hände der Getrauten und tröstete bei der Beerdigung die Angehörigen mit ehrlichen Worten. Gesellig war er auch und nah an den Menschen. Am Sonntag nach der Kirche saß er oft beim Wirt bei einer gemütlichen Schafkopfrunde und manchmal lud er seine Ministranten zum Frühstück ein. Die Menschen fühlten sich aufgehoben und angenommen bei ihm. Er war freundlich und geduldig und hatte Verständnis für alle. Er war ein Seelsorger im besten Sinne, denn er sorgte und kümmerte sich um die Seelen in seiner Pfarrgemeinde. Und er konnte nicht nur verkünden und predigen, sondern auch zuhören und mitfühlen. Für unsere Mama war die Religion, unabhängig vom Pfarrer, immer ein Anker. Sie gab ihr Halt und Orientierung in ihrem Leben. Und auch die Kirche als Ort war ein wichtiger Rückzugsraum für sie. Daraus schöpfte sie die Kraft für ihr anstrengendes Leben als Bäuerin und Mutter mit so vielen Kindern. Ich habe sie zwar oft müde vom Arbeiten erlebt, aber nie frustriert. Das Kirchenjahr, vor allem die großen Feiertage mit ihren Ritualen, strukturierten ihr Leben und gaben ihm Sinnhaftigkeit über das Alltägliche hinaus. Die österliche Freude über die Auferstehung nach der dunklen Fastenzeit sowie der rituelle Spaziergang um die Felder zum Zerstreuen der geweihten Eierschalen. Besonders kraftgebend waren gewiss die Maiandachten für unsere Mama, bei denen sie mit voller Inbrunst ihre geliebten Marienlieder sang. Dann Pfingsten, das spirituelle Highlight der katholischen Kirche, mit dem Heiligen Geist als Symbol dafür, dass es den Menschen Mut und Einsicht einfach so vom Himmel regnen kann. Erntedank im Oktober, ein Fest der Achtung und Dankbarkeit für alles, was wächst und gedeiht. Allerheiligen mit seinem Gedenken an die Toten und der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Und in der damals wirklich noch stillen Adventszeit die Kerzen und die Vorfreude auf Weihnachten gegen die zunehmende Dunkelheit und Kälte draußen. Schließlich die Christmette, bei der die Weihnachtsbotschaft tatsächlich spürbar wurde, wenn in der Reischhammer Kirche alle zusammen stille Nacht sangen, ganz ohne Orgel und nur beleuchtet vom Schein der Kerzen an den Christbäumen. Wer da nicht katholisch wird. Ich habe mich oft gegen die katholische Kirche positioniert in meinem Leben und habe viel an ihr auszusetzen. Manchmal wäre ich sogar richtig zornig über die ganze Anmaßung und die Selbstgerechtigkeit von Kirche, Papst und Klerus. Dass sie Frauen immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandeln und völlig ausschließen aus ihrem System. Ihr gestörtes Verhältnis zur Sexualität und insbesondere zu Menschen mit anderer sexueller Orientierung und nicht zuletzt ihre Vertuschung und Deckelung von Missbrauch. Die Massenaustritte sind wie eine gewaltige Watschen für die katholische Kirche als Antwort auf ihre Ignoranz und auf ihren jahrzehntelangen Reformstau. Den derzeitigen Niedergang der Kirche, auch der evangelischen, sehe ich trotzdem mit gemischten Gefühlen. Wo treffen sich Menschen, um gemeinsam innezuhalten und zu feiern, was über ihr kleines Leben und das Materielle hinausgeht? Wer füllt das spirituelle Vakuum? Wird Körperkultur und die Perfektionierung des eigenen Lebens, wird Me First zur neuen Religion? Bastelt sich jeder seinen eigenen Glauben und sein eigenes Wertesystem zusammen, ganz für sich alleine? Eine weltumspannende Wertegemeinschaft ist doch gerade das, was wir brauchen als Gegenpol zu autokratischen Herrschern und Diktaturen, die sich einen Dreck um Menschenwürde und Werte scheren. Da könnten die Kirchen, unabhängig von staatlichen Machtinteressen und Profitstreben, eine wichtige Rolle als Richtungsgeber und Mahner spielen. Aber gerade diese Rolle kann die katholische Kirche immer weniger ausfüllen. Ihre Stimme verliert zunehmend an Gewicht, denn sie schwächelt in der Beschäftigung mit sich selbst, ohne dabei voranzukommen. Meine Hoffnung auf eine tiefgreifende Reformierung schwindet mit jedem neuen Papst, der es, selbst wenn er reformfreudig antritt wie Franziskus, wieder nicht schafft, die Kirche weiterzubringen, mit einer konsequenten Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, Gleichbehandlung der Geschlechter und endlich einer Abschaffung des unseligen Zölibats. Doch ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Vielleicht bin ich gerade deshalb auch noch nicht ausgetreten. Der Bischof Satowaki, der rohe Fisch und der Schweinsbraten. Mit der Busslerei hatten wir's nicht so. Also dieses Gebussel zur Begrüßung und zum Abschied, das hat's beim Neimar als Reischaum nicht gegeben. Grüß dich und pfirti, das hat gereicht. Und für die Fremden, grüß Gott und pfirr Gott. Manchmal haben wir dazu noch die schöne Hand hergegeben, aber das war dann schon das Höchste der Gefühle. Ein Busserl? Nein. Niemals. Aber dann wäre da einer dahergekommen, dem hätten wir auch noch seinen Ring am Finger küssen sollen. Ja, geht's noch? Bloß weil er ein Bischof wäre. Genauer gesagt, der Bischof Satowaki aus Japan. Ja, und wie kommt jetzt Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Bischof aus dem fernen Japan nach Reischam und dann auch noch auf unserem Bauernhof? Also, der Onkel Alois, das war der Bruder von unserem Bab. So haben wir übrigens alle unseren Vater genannt, einschließlich unserer Mama, obwohl er gar nicht der Papa von der Mama war. Und die Mama war die Mam, für uns alle, auch für unseren Bab, obwohl sie gar nicht die Mama vom Papa war. Also nochmal, der Onkel Alois, der war Pater im Redemptoristenkloster in Garsam-Inn, also zuerst mal. Dann wurde er Missionar, weil ihn sein Orden nach Japan geschickt hat, um den Japanern beizubringen, dass es nur einen Gott gibt und nicht tausend, und zwar nur den Gott der Katholiken. Aber die Japaner haben sie nicht rausbringen lassen. Sie glaubten einfach weiter an mehrere Götter, aber vor allem an Toyota und Mitsubishi. Da hatte der Onkel einen schweren Stand, wie er mal sagte. Trotzdem hat er nicht aufgegeben und bis zu seinem Tod versucht, die Japaner zu bekehren. 1978 wurde er dann fern der Heimat in Japan begraben. Meine Taufe im Mai 1953 in der Reichertsheimer Pfarrkirche war übrigens seine letzte Amtshandlung, bevor er ins Land der aufgehenden Sonne aufbrach. Deshalb bekam ich wohl auch als einziger von den 8 Neimoer Kindern einen zweiten Vornamen, Alfons, nach dem Ordensgründer der Redemptoristen Alfons von Liguori. Ich hatte den wunderschönen Namen Alfons nicht gebraucht, aber ich war bei meiner Taufe einfach noch zu jung, um mich zu wehren. So alle 5 Jahre durfte der Onkel Alois auf Heimaturlaub zu uns nach Reichertsheim kommen. Dann war ganz Reischam aus dem Häusl. Der Sohn des Dorfes, ein Japan-Missionar, ja fast schon ein Heiliger, stattet der Heimat einen Besuch ab. Wenn die Leute im Ort ihn gesehen haben, dann blieb das nicht bei einem einfachen Grüß Gott. Nein, die haben sich verbeugt wie vor einem Kini. Und wenn er dann in der Reischamer Kirche eine Messe gelesen hat, dann war die Bude voll. 8 Ministranten sind da aufmarschiert mit Fackeln und Weihrauchfasseln und haben die Kirche so zugeraucht, dass es die alten Weiber auf die hinteren Bänkbeuten immer erschnauft hätten. Und das alles wegen meinem Onkel, dem Japan-Missionar. Gewohnt hat er bei der Hamburgerin, die seine Schwester war, und unsere Tante Mari, die Schwari. Ihr Mann, der Hamburger Franz, der hatte nach dem Krieg in seiner Garage das erste Reischamer Kracherl in 2 Geschmacksrichtungen zusammengebraut, Himbeere und Waldmeister. Schon bald wurde aus der professorischen Kracherlmacherei eine veritable Limo-Fabrikation und so ein gutes Geschäft, dass beim Hamburger der Wohlstand einzog. Anfang der 60er hatten sie bereits ein großes Haus, deutlich mehr Geld und wesentlich weniger Kinder als beim Neimar. Wir hatten zu dieser Zeit eine ständige Überbelegung in unseren Schlafkammern mit mindestens 2 Kindern in einem Bett, also kein Platz für Japan-Missionare. Der Tante Mari hat man den Wohlstand und das gute Essen schon schwer angesehen. Sie war eine ziemlich starke, wie man damals durchaus anerkennend gesagt hat. Und wenn der Onkel Alois auf Besuch da war, dann hat sie ihn immer gemästet mit den fettesten Köstlichkeiten aus der hamburgerischen Küche. damit er ein bisschen was auf die Rippen hat, wenn er wieder zu den Japanern umfliegt und nur noch einen rohen Fisch kriegt. So, und jetzt kommt's, die Sache mit dem Bischofsring. Es war Anfang der 1960er, da brachte uns der Postbote ganz aufgeregt einen Luftpostbrief mit rot-blauem Rand. In dem hat Onkel Alois angekündigt, dass er beim nächsten Heimaturlaub einen waschechten japanischen Bischof mitbringt. Den Bischof Satowaki aus Kagoshima. Da legst ihn nieder. Meine Mama war sowieso schon immer unter religiöser Hochspannung, wenn der Onkel Alois gekommen ist. Aber jetzt auch noch ein leibhaftiger Bischof. Und der kommt dann direkt zu uns? Passt in unsere Stube so viel Heiligkeit überhaupt rein? Jesus, Maria und Josef, was geben wir denn zum Essen? Die kennen doch bloß einen Fisch und einen Reis, die Japaner. Die Mama war ziemlich in der Not, denn wir kannten ja nur den eckigen Fisch von Iglo aus der Verpackung. Aber ich kann doch einem Bischof keinen Fisch aus der Verpackung anbieten. Dann die gute Nachricht im nächsten blauen Luftpostbrief vom Onkel Alois. Die Japaner essen auch Schweinefleisch. Gott sei Dank, da war die Mama erleichtert. Also, da mache ich einen Schweinsbraten mit Knödel und Kartoffelsalat. In dem Brief stand aber auch eine furchtbare Nachricht für uns Burm. Zur Begrüßung sollten wir den Bischofsring an seiner Hand küssen. Na, das mache ich nicht, ekelte sich der Bernie. Gegen Abend kam der Baumann Seppi zum Milch holen. Ach, das müsst bloß üben, hat er gesagt, als wir ihm von der schockierenden Neuigkeit erzählten. Der Seppi war ein begnadeter Schauspieler. Bei unseren grandiosen Kinderhochzeiten spielte er immer den Pfarrer. Da wär's zum Bischof auch nicht mehr weit. Bischof Koya, hat er gemeint und sein Milibitschen in die Ecke gestellt, um uns den Satowaki zu machen, sozusagen als Sparringspartner für uns Neimauerburm. Den Bischofsring hat er alles besorgt. Eine Beilagscheibe aus der Bulldog-Garage, die genau am Mittelfinger vom Seppi Satowaki passte. Als bischöflicher Umhang diente ein altes Betttuch, das sich schon bei unseren Hochzeiten als Pfarrerverkleidung bewährt hatte. Als Mitra trug er einen Nudelsieb auf dem Kopf. Im Obstgarten unter dem Boskop-Baum ließ sich seine Heiligkeit Bischof Seppi Satowaki nun auf einem ausrangierten Kracherlkistel vom Hamburger nieder, um uns zu empfangen. Die Ringküsser-Lehrlinge an diesem Sommerabend waren der Alois, der Bernie, der Sepp und ich. Der Sigi weigerte sich hartnäckig an der Übung teilzunehmen und verzog sich in den Stall zu den Katzen. Wir stellten uns so ehrfürchtig es halt ging der Reihe nach auf. Demonstrativ gelangweilt schaute Bischof Seppi Satowaki gen Himmel, winkte einen nach dem anderen mit der linken Hand heran und streckte die rechte gnädig zum Kuss hin. Aus dem Augenwinkel beobachtete er kritisch jeden Kandidaten. Der musste sich zuerst vor ihm verneigen, dann niederknien, den Kopf andächtig senken in Richtung Bischofshand, ehrerbietig den Ring küssen, wieder aufstehen, tief verneigen und langsam, ganz langsam rückwärts weggehen. Nicht flüchten. Wer es nicht heilig genug hinkriegte, den schickte der Seppi Satowaki gleich wieder nach hinten zum Anstellen in die Küsserschlange. Dazu läuteten dann auch noch passenderweise die Glocken von der Reichertsheimer Kirche zum Abendgebet. Da sprang der Seppi plötzlich auf und riss sich das Betttuch runter. »Schon so spät! Mam warte schon auf Mili! Pfiat euch!« Er schmiss das Nudelsieb ins Gras und weg war er, der Bischof Seppi Satowaki. Ein paar Wochen später ist er dann gekommen, der echte Bischof. Gleich am ersten Sonntag nach seiner Ankunft ist er mit dem Onkel Alois auf dem Grasweg vom Dorf heraufspaziert. Genau beim Zweifelleiten hat er die Stube beim Neimauer Zreischam betreten, der Bischof Satowaki aus dem 16.000 Kilometer entfernten Japan. Reingepasst hat seine Heiligkeit aber dann doch ganz gut in unser Stumm. Eigentlich sah er sogar ein bisschen verloren aus, wie er auf unserer Eckbank saß, dieses zerhutzelte kleine Manderl im Bischofsgewand. »Und jetzt?« »Küssen«, flüsterte der Alois und schubste mich nach vorne. »Du fangst an!« Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe mich brav verneigt, dann niedergekniet und den Kopf Richtung Bischofshand gesenkt. Geprobt ist geprobt. Aber der Seppi hatte nicht so darunzelte Finger gehabt. »Häuft nix, da muss ich jetzt durch. Schnell ein verhuschter Kuss, aufstehen und langsam rückwärts weggehen. geschafft. Jetzt waren die anderen dran. Zuerst nach der Reihe meine Brüder und dann meine Schwester. Am Schluss schob die Mama den Sigi nach vorne, der sich bis dahin hinterm Papp versteckt hatte. Irgendwie hatte es dann auch hingekriegt, obwohl er ja bei unserem Küsserkurs gar nicht dabei war. Diese Hürde war genommen. »Der Seppi hat was gut bei uns«, flüsterte der Bernie. Jetzt hat die Mama den Schweinsbraten aufgetragen und der Bischof Satowaki hat ganz schön zugelangt. »Schmeckt's?«, hat die Mama gefragt. Der Onkel Alois hat gleich übersetzt und der Bischof hat genickt und gelächelt. Und wieder war die Mama erleichtert. Unser Papp ließ das Ganze mehr oder weniger über sich ergehen. Er war eh nicht so begeistert von dem ganzen katholischen Brimborium und auch nicht davon, wie sich sein Bruder oft in unsere Familienangelegenheiten einmischte. Wenn es was Wichtiges zu entscheiden gab beim Neumauer, wer von uns Kindern auf die höhere Schule geht oder wer den Bauernhof übernehmen soll, dann fragte die Mama immer zuerst den Onkel Alois, meistens per Luftpostbrief. »Ja, freile, der Alois, der Studierte«, ärgerte sich der Papp. Gstunken hat ihm auch, dass sein Bruder nur noch Hochdeutsch gesprochen hat, als wäre das Bayerische zu primitiv für einen Japan-Missionar. Überhaupt hat unser Papa oft gelitten unter dem omnipräsenten Einfluss des Klosters Gars und der oberlehrerhaften, katholisch-moralischen Deutungshoheit des Onkel Alois, die wohl bis ins neimaurische Ehebett hineinwirkte. Der Onkel Alois soll nämlich meiner Mutter nach der Hochzeit ein Buch zugesteckt haben über diese neue Knaus-Ugino-Methode. Darin stand nicht nur, wie man mit päpstlichem Segen verhüten konnte, sondern auch, wie man es anstellen könnte, lauter Buben zu bekommen. Unsere Geschwisterfolge scheint das zu bestätigen. Erst ein Mädchen und dann 7 Buben sind wir geworden. Mindestens 2 davon sollten nach Wunsch vom Onkel Alois dann auch Priester werden. Keiner ist es geworden. Auch bei mir kam die Rebellion der 68er dazwischen. Und das andere Geschlecht. Bei einem Heimaturlaub Mitte der 70er hätten wir ihm unsere Freundinnen vorstellen sollen, zur Begutachtung. Das scheiterte aber schon allein daran, dass wir gar nicht gewusst hätten, welche von unseren Freundinnen wir denn hätten herzeigen sollen. Sein Einfluss und die des Klosters Gars auf unsere Familie ließen überhaupt merklich nach. Was war nur aus dem braven Neimauer-Burm geworden? Respektlos flätzten wir uns vor ihm auf dem Kanapee, als er uns die Leviten lesen wollte. Mit hochrotem Kopf schleuderte er uns entgegen, die Beatles seien ein Werk des Teufels. Da hatte er endgültig verloren bei uns Beatles-Fans. Der Sturm der Zeit hatte auch unser kleines Reichsham erreicht. Aber so weit waren wir damals noch lange nicht beim Besuch vom Bischof Satowaki. Zum Glück mussten wir zum Abschied nicht nochmal ran zum Küssen. Nach dem Schweinsbraten wachten wir noch ein Foto, dann verabschiedete sich der japanische Bischof und spazierte mit dem Onkel Alois wieder den Grasweg zum Dorf hinunter. Schon am selben Abend stand der Baumann Seppi mit seinem Millibitschi neugierig grinsend bei uns im Stall. »Und? Habt's ihn geküsst, den Ring?« »Na«, leugnete ich, »wir haben bloß odeischt.« Der Alois kramte unseren Übungsring aus seiner Hosentasche. »Da hab ich noch was für die.« Er hatte in die rostige Beilagscheibe 2 große B geritzt. »Für die? Bischof Baumann.« Da hat er gelacht, der Seppi, und ist zur Stalltür hinausstolziert mit dem Ring an der rechten Hand und dem Millibitsche in der linken. Und im Rausgehen hat er noch lässig hingeworfen, »Und wenn's ihr mal einen Papst braucht's, Papst kann ich auch.« 40 Knödel oder das große Fressen. Sonntag, High Noon. Die Mittagssonne brennt gnadenlos auf die Pflastersteine vor dem Haus. Drinnen sitzen sich 7 männliche Kontrahenten in angespannter Kampfhaltung am Tisch gegenüber. Die Gabeln gezückt, die Messer bereit. Ein Schweinsbraten und 40 Knödel werden in die Mitte gestellt. Und los geht's.
Halt auf, Burm!
Bremste uns die Mama aus und stimmte das Tischgebet an. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst, o segne auch, was du uns gibst. Die Fütterung der Neimauerburm sah oft aus wie bei den Piranhas im Amazonas, die eine ganze Sau im Nu zerlegen können. Denn nach dem Tischgebet Zwischenstopp ging nun endgültig das gnadenlose Hauen und Stechen los.
Schnell mit der Gabel ein Stück Fleisch aus der Reine sichern, gleichzeitig mit der anderen Hand drei Knödel aus der Schüssel greifen. Nein, lieber noch den vierten dazu, auf Vorrat. Man weiß ja nie. Dann sofort reinhauen, was geht, und gleich nochmal zuschlung. Der Pap haute auf den Tisch. Wir sind noch nicht im Wilden Westen. Er musste oft ein Machtwort sprechen, sonst hätten meine Eltern und meine Schwester Lisbeth nur noch in die leere Reine eingeschaut. Wären damals wirklich einmal zwei Knödel übrig geblieben, dann wären sie bestimmt auch vor uns weggelaufen, wie die in meinem Lied. Bis heute muss mich meine Frau beim Essen manchmal ausbremsen. Lass dir Zeit, Cowboy. Schweinsbraten gab's natürlich beim Neimoor nicht jeden Tag, aber es gab immer genug zu essen bei uns. Milch, Eier, Kartoffeln und Mehl hatten wir reichlich auf dem Hof, und daraus zauberte unsere Mama die leckersten Speisen in allen Variationen der bayerisch-bäuerlichen Küche. Mir läuft noch heute das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an Dampfnudeln denke oder an Hauberlinge und Auszunge, rausgebacken im schwimmerten Fett. Warum man schwimmerts Fett sagt, erklärt sich mir bis heute nicht. Denn das Fett schwimmt ja nicht, sondern die Auszunge im Fett. Egal, gut waren's auf jeden Fall. Und schwimmend im Fett, das war der Mama ihr Nachkriegsdiät. Mit dem fortschreitenden Wirtschaftswunder ging es allen gut und immer besser. Der Toast Hawaii, Pommes frites und Currywurst waren die kulinarischen Errungenschaften der 50er und 60er Jahre. Zigeunerschnitzel und Jägerschnitzel eroberten die Speisekarten in allen Wirtshäusern. Und Hauptsach pfui. Ein Wirt, der zu kleine Portionen anbot, überlebte nicht lange. Da geh man nimmer hin, da verhungerst du auch vorm Teller. Bei Hochzeiten in diesen Jahren wurde praktisch den ganzen Tag hindurch gegessen und getrunken. Schon gleich in der Früh ging es los mit dem Weißwurstfrühstück. Nach der Kirche kam das ausgiebige Mittagsmahl, danach gleich Kaffee und Kuchen bis zum Abwinken. Dann ging's rüber zum Wirt ins Weinstüberl. Rot oder weiß, süß oder sauer, fragte die Bedienung und schob das himmlische Moseltröpfchen in Glaskriegerln über die Tische. Nach der letzten Runde, und wer im Januar geboren ist, trink aus, trink aus, trink aus, waren alle so rauschig, dass der Hochzeitslader sich ganz schön reinhängen musste, um die zugedröhnte Gesellschaft wieder in den Hochzeitssaal zu expedieren. Da warteten schon die übertellergroßen Schnitzel. Und wenn es dann ein bisserl zwickt hat, dann gab's ein Schnapserl oder zwei oder drei hinterher zum Vertauen. Gesund oder nicht? Wurscht. Wenn jemand damals über gesundes Essen geredet hat, dann kam prompt die Frage, wieso, ist wer krank? Ohne Fleisch? Das ist doch kein Essen. Salat? Ja, bin ich eine Kuh? Es war überhaupt eine Zeit, in der man nichts, aber auch wirklich gar nichts hinterfragte. Nur die Richtung war klar, es ging aufwärts. Umweltschäden durch Pestizide. Geh weiter, hat der Bauer gesagt, ist mit seinem Bulldog raus aufs Feld und hat munter das neue Wundermittel DDT verspritzt. Kein Käfer und kein Muckerl haben in dieser Giftwolke überlebt. Wunderbar. Und der Bauer? Gut, er hält's aus. Auch in den Küchen und Stuben wurden die lästigen Fliegen mit ein paar Sprühen DDT aus der Spraydose vergast. Apropos Spraydose, Müllentsorgung. Brauch man nicht. In die alte Kiesgrube direkt in Reischham konnte man einfach alles hineinkippen, was man loshaben wollte. Bauschutt, ausrangierte Canapés, kaputte Wäscheschleudern, Altöl, Autoreifen und Hausmüll aller Art. Und dann? Hat's wieder einmal brennt in der Kiesgrube. Da brannte dann, was brennen konnte, und es gab wieder Platz für neuen Müll. In München war die Lösung übrigens Entsorgen durch Vergraben. 1954 wurde die Mülldeponie in Großlappen eröffnet. Insgesamt wurden da 12 Millionen Kubikmeter Abfall angehäuft, und das nahegelegene Fröttmanning musste dem wachsenden Müllberg langsam weichen. Spätfolgen durch verschmutztes Grundwasser. Darüber machte sich noch keiner Gedanken, weder in München noch in Reichertsheim. Und überhaupt Spätfolgen. Das ist ja dann später, und da findet man dann schon eine Lösung. Später. Es herrschte völlige Unbekümmertheit. Ja, man ließ die Kinder in Reischham sogar in der Müllkiesgrube spielen. Ein Eldorado für uns Neimoerburm. Der Alois fand dort einmal ein verbogenes Kinderwagengestell neben einem verkohlten Autoreifen. Er schob es nach Hause, reparierte es notdürftig in der Bulldog-Garage und wir holperten damit radihui den Schusterberg hinunter. Dass es in der Müllgrube immer stank und manchmal auch rauchte, das war normal und machte uns nichts aus. Es rauchte ja sowieso allerorts zu dieser Zeit. Besser gesagt, man rauchte. Und zwar ständig und überall. Im Wirtshaus, in der Stube, sogar im Auto und auf dem Klo sowieso. Was für eine Zeit der naiven Sorglosigkeit mit dem Glauben daran, dass es immer weiter aufwärts geht, dass alles immer besser, schöner, größer wird. Danach könnte man glatt Sehnsucht bekommen. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir die Folgen unserer bisherigen Sorglosigkeit ausbaden müssen. Die Klimaerwärmung macht mehr als deutlich, dass aus dem Später ein dringendes Jetzt geworden ist. Wir können mit unserem Raubbau an der Natur nicht mehr so weitermachen, nichts mehr verschieben und vertagen, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern eine einigermaßen intakte, lebenswerte Welt hinterlassen wollen. Doch wer will schon auf was verzichten? Wir wollen über blühende Wiesen laufen, aber bitte trotzdem billig in den Urlaub fliegen. Ohne dass wir auch in unserem Leben etwas ändern, wird es nicht gehen. Aber die Frage ist doch, was macht wirklich unsere Lebensqualität aus? Was sind wir den nächsten Generationen schuldig? Und geht es überhaupt immer nur um uns? Es macht mich wütend, wenn ich die Bilder der riesigen Flächenbrände in Südeuropa sehe. Und die größte Betroffenheit in den Kommentaren zu sein scheint, dass die Deutschen ihren Urlaub abbrechen müssen. Dann denke ich, wir haben noch gar nichts kapiert. Ohne Verzicht wird es nicht gehen. Wir brauchen Politiker, die uns Verzicht zumuten und den Mut haben zu entscheidenden Reformen, ohne auf Umfragewerte zu schielen. Zum Thema Verantwortung für unsere Umwelt formulierte es der altersweise Alois Glück, CSU, ehrlich beschämt bei den Sonntagsgesprächen am 24.07.2022 in Marktschwaben so: Seit 30 Jahren wissen wir alles, aber wir haben nichts getan. Ob es uns gelingt, das Ruder nochmal rumzureißen, weiß ich nicht. Aber weil ich im Grunde ein optimistischer Mensch bin und wir ohne die Vision einer besseren Welt nichts voranbringen können, glaube ich daran, dass uns das gelingen kann. Also dann, gehen wir so.